Gut, wir hören auf Gottes Wort. Aus Galater 3, 15 bis 25. Danke, Doris, fürs Lesen.
Liebe Brüder, ich will nach menschlicher Weise reden. Man hebt doch das Testament eines Menschen nicht auf, wenn es bestätigt ist, und setzt auch nichts dazu. Nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht, und den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem, und deinem Nachkommen, welcher ist Christus. Ich meine aber dies: Das Testament, das von Gott zuvor bestätigt worden ist, wird nicht aufgehoben durch das Gesetz, das 430 Jahre danach gegeben worden ist, sodass die Verheißung zunichte würde. Denn wenn das Erbe durch das Gesetz erworben würde, so würde es nicht durch Verheißung gegeben. Gott aber hat es Abraham durch Verheißung frei geschenkt. Was soll dann das Gesetz? Es ist hinzugekommen um der Sünden willen, bis der Nachkomme da sei, dem die Verheißung gilt. Und zwar ist es von Engeln verordnet durch die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler eines Einzigen. Gott aber ist einer. Wie ist dann das Gesetz gegen Gottes Verheißungen? Das sei ferne. Denn nur wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde, denen, die glauben. Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister.
Danke einmal. Aber ich letztes Mal, also vor 2 Wochen, so erklärt, wie wir durch diesen Galaterbrief durchgehen möchten, so wie ein Spaziergang. Spaziergang, wo man an gewissen Stellen etwas verweilt und an anderen Stellen vorbeigeht, vorbeihuscht, vielleicht sogar überspringt. Heute haben wir einen etwas schwierigeren Spaziergang vor uns, dem, was da drin steht, und da gemeinsam durchgehen. Übrigens, apropos Spaziergang, warum macht man eigentlich einen Spaziergang so? Vielleicht gibt es ja die Tradition bei euch in der Familie, dass man am Sonntagnachmittag Familienspaziergang macht, und warum geht man da mit? Klar, wenn man ein kleines Kind ist, da wird man mitgenommen. Vielleicht sogar mit dem Kinderwagen gestoßen. Und dann, wenn man ein bisschen größer ist, so, aber immer noch ein kleines Kind, dann ist das wie ein Gesetz. Es gehört einfach dazu und du kommst mit, weil wir gehen jetzt auf einen Spaziergang. Und dann werden die Kinder älter. Und vielleicht so im Teenageralter wollen sie nicht mehr mitkommen. Dann sagt man: Oh, komm doch mit. Es wäre so schön, wenn du mitkommen würdest. Man versucht es mit Überzeugungskraft. Mach's doch deinen jüngeren Geschwistern, die mitkommen müssen, zuliebe. Oder man versucht es mit einem Deal. Hey, wenn du mitkommst, dann helfe ich dir auch mal bei deinen Aufgaben. Oder dann kannst du das nächste Mal wählen, was wir machen. Oder dann. Und man versucht wie einen Deal. Überzeugungskraft. Aber dann irgendwann einmal sind die Kinder wirklich zu groß, dass man sie noch mit überzeugen könnte. Und sie kommen nicht mehr mit. Jahre später passiert es dann vielleicht, dass derjenige, der auf keinen Fall mitkommen wollte, freiwillig spaziert. Nicht nur kurze Spaziergänge, nein, ganz lange Spaziergänge, noch längere Spaziergänge. Ohne Zwang, ohne Druck, ohne Überzeugungskraft, ohne Deal. Warum? Er hat sich verliebt. Und er macht es nun aus Liebe. Genau darum geht es heute in der Predigt. Welche Beziehung habe ich als Christ zum Gesetz? Oder anders gefragt, warum tue ich, was Gott von mir will? Was ist mein Motiv, meine Motivation? Bei den Galatern war die Situation ja die, zur Erinnerung, die Galater-Christen, das waren keine Juden. Das waren wie wir Heiden-Christen. Aber jetzt gab es judaistische Lehrer, die haben sich da in die Gemeinde eingeschlichen und die haben gesagt, aha, ihr wollt gerettet werden. Ihr wollt, dass Gott euch einmal annimmt. Dann müsst ihr auch so leben, wie die Juden leben. Dann müsst ihr euch beschneiden lassen. Dann müsst ihr das Gesetz halten. Paulus schreibt deshalb diesen Brief, um zu sagen, nein, nein, so ist es nicht. Ihr seid so unverständig, wenn ihr so denkt. Und Paulus begründet das mit dem Heiligen Geist. Fragt, habt ihr den Heiligen Geist bekommen, weil ihr so gut lebt? Oder wegen dem Glauben? Dann begründet der Paulus das mit dem Alten Testament. Viele Bibelverse zitiert er da in Galater 3. Und bringt vor allem einen Kronzeugen. Sagt, hey, ihr, also die Juden, die haben ja einen Vater, Vater Abraham. Wurde Vater Abraham zum Vater von Israel, weil er so gut gelebt hat, aufgrund seiner Werke oder aufgrund einer Verheißung, der er geglaubt hat. Und das vertieft jetzt Paulus in Galater 3, 15 bis 25 mit dem Beispiel vom Testament, vom Bund. Aber bevor wir jetzt das genauer anschauen, möchte ich noch zwei Vorbemerkungen machen. Eine kurze und eine etwas längere. Die kurze Vorbemerkung, wahrscheinlich habt ihr es schon gemerkt, es geht in meiner Predigt heute nicht ums staatliche Gesetz. Also ob ich jetzt im 80er, 90 fahren darf oder nicht, das können wir ein anderes Mal besprechen. Römer 13 Thematik. Heute geht es ums Gesetz, wie es Paulus versteht, nämlich das, was 430 Jahre nach Abraham gegeben wurde. Was wurde da gegeben? Die 10 Gebote. Das Moralgesetz und dann auch noch das Judizialgesetz und das Zeremonialgesetz und ja, all das, was da in den Büchern von Mose steht. Meine zweite Vorbemerkung. Wir Christen haben eine bestimmte Beziehung zum Gesetz und das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Und Galater 3 ist nicht alles, was die Bibel zum Thema sagt. Und darum möchte ich zuerst den Bogen wie noch öffnen. Denn man hat die Frage, was hat das Gesetz mit uns zu tun, während 2000 Jahren jetzt schon diskutiert. Schon zur Zeit der Bibel war Gesetzlosigkeit und Gesetzlichkeit ein großes Thema. Man hat das diskutiert, muss man sich noch daran halten oder nicht und so. Und dann kam Melanchthon, Zeitgenosse Luthers, ein bisschen später so, der Reformation. Und der hat meines Erachtens das am besten auf den Punkt gebracht, was die Gebräuche des Gesetzes sind oder die Funktionen vom Gesetz. Ich möchte das euch kurz mitgeben. Wie gesagt, es gibt eine Funktion des Gesetzes, es ist wie ein Riegel. Bis dahin und nicht weiter. In diesem Sinn gilt das Gesetz von Gott für alle Menschen, egal ob sie gläubig sind oder nicht. Eine Gesellschaft, die sich nicht an Gottes Maßstäbe hält, vor allem an die zweite Tafel der 10 Gebote, Morden, Stehlen und so weiter. Eine Gesellschaft, die sich nicht daran hält, wird untergehen. In Chaos und Anarchie versinken. Erste Funktion, politischer Gebrauch. Zweite Funktion, Spiegel. Riegel, Spiegel. Das ist der Usus Paedagogicus oder Elenchticus. Der überführende, der erzieherische Gebrauch. So wie ein Spiegel, das Gesetz sagt mir, wer ich wirklich bin. Wenn ich in einen Spiegel hineinschaue, dann sehe ich ja auch Dinge, die ich nicht unbedingt sehen will. der Spiegel sagt mir, wie ich wirklich bin. Oder eben nicht so, leider. Das ist der Spiegel. Zeigt mir, ich bin erlösungsbedürftig, ich brauche Vergebung und Veränderung. Und die dritte Funktion, Riegel, Spiegel, Regel, kann man sich gut merken, ist der Usus in Renatis, der Gebrauch im Wiedergeborenen. Wir werden es dann noch anschauen, aber im Christen wirkt das Gesetz auch wie ein Spiegel. Aber wenn es diese Funktion erfüllt hat, dann ist diese Funktion nicht mehr bei uns vorhanden, so wichtig. Sondern dann kommt so der dritte Gebrauch. Man nannte es auch den Tertius Usus Legis, den dritten Gebrauch des Gesetzes, nämlich die Regel. Und da sagt man dann das Wort Gottes, was Gott will, was er nicht will, wo ich Freiheit habe vielleicht auch. Und so sind die Gebote von Gott wie so eine Leitplanke in meinem Leben. Und natürlich, ich müsste jetzt Stunden mit euch diskutieren, welche Gebote und wie genau. Vereinfacht gesagt, einfach was Gott von mir will, erfahre ich in seinem Wort, wie eine Leitplanke. Und der Heilige Geist, Jesus Christus, hilft uns, dieses Gesetz, das Gesetz Christi zum Beispiel, zu halten. Das so als Vorbemerkung. Und jetzt schauen wir uns den zweiten Gebrauch heute Morgen an, in Galater 3, 15 bis 25, geht es nämlich um den Spiegel. In Vers 24 steht, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister. Wörtlich steht da Paidagogos, unser Erzieher auf Christus hin gewesen, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Also, gehen wir mal durch diesen Text durch. Ich hoffe, ihr habt eure Bibel dabei, das Büchle zum Mitschreiben. Und dann schauen wir uns mal so die ersten vier Verse an. Zusammengefasst geht es in diesen vier Versen ums Testament. Testament, Bund, Diatheke im Griechischen. Das ist, Paulus sagt hier, ich will mal menschlich reden. Ist doch völlig klar für euch, in eurer Welt, in unserer Welt, ein Testament, das gilt, egal wie sich die Situationen verändern. Nehmen wir ein Beispiel, du möchtest deinen Kindern dein Vermögen vererben, du hast mehrere, aber eines deiner Kinder hat es sehr schwierig im Leben. Schwierige Startbedingungen, schwieriges Leben und die anderen zwei haben sich zu CEOs und was auch immer entwickelt und sind unglaublich reich. Jetzt denkst du, was bringt es denn, wenn ich den Reicheren mein Vermögen vererbe, ich vermöge den größten Teil meinem, sag mal, dritten Kind, das jetzt nicht so viel hat. Das wird festgelegt im Testament, dann stirbst du, dann wird das Testament umgesetzt. Jetzt am Tag nach deinem Tod hat eines deiner reichen Kinder einen Totalschaden im Leben. So. Alles Vermögen verloren vom einen Augenblick auf den anderen. Das Testament behält seine Gültigkeit. Es gilt, egal wie sich die Situationen verändert haben. Das will Paulus hier sagen. Testament, ja, ein Bund, der gilt, egal was geschieht, bei Menschen und noch viel mehr bei Gott. Denn auch wenn da noch ein Gesetz gekommen ist später, hat es die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, nicht zunichte gemacht. Vielleicht gab es bei den Galatern Menschen, die gesagt haben, ja klar, Abraham hatte diese Verheißung, aber dann kam das Gesetz und dann mit dem Gesetz muss man sich jetzt auch ans Gesetz halten, um gerettet zu werden. Paulus sagt, nein, das Gesetz, das 430 Jahre später gegeben wurde, hat diese Verheißung nicht zunichte gemacht. Das Versprechen gilt. Gott selbst hat zu Abraham gesagt, 1. Mose 17,7, dieser Bund gilt für alle Zeiten, für dich und für deine Nachkommen. Es ist ein Versprechen, das niemals gebrochen wird. Jetzt, vielleicht erinnert ihr euch so, wenn ihr die Bibel schon mal ganz gelesen habt, an den Bund von Gott mit Abraham. 1. Mose 15, was war da genau? Man hat so Tiere gehälftet, das war damals üblich. dass man Tiere in zwei Hälften geteilt hat. Und dann liefen jeweils die beiden Vertragspartner durch die Tiere durch. Das war äußerst symbolisch. So, wenn einer von uns beiden sich nicht an diesen Vertrag hält, soll es ihm so ergehen wie diesen Tieren. Und dann bei Gott und Abraham ganz speziell, Gott lässt einen tiefen Schlaf auf Abraham kommen, so in eine Narkose. Und dann geht Gott selbst durch die Tierhälften hindurch, Abraham nicht. Damit war klar, nur Gott musste sich an den Bund halten. Und auch wenn der Mensch sich nicht daran hält, der Bund gilt immer noch. Der Bund gilt weiterhin. Es geht dann in Vers 17 und 18 so um den Gegensatz von Gesetz und Verheißung. Vielleicht kennt ihr den Unterschied zwischen Gesetz und Verheißung. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich mit meinen Kindern spazieren gehen will und ich sage ihnen, oh, kommt doch bitte mit. Wisst ihr, ich verspreche euch, ich gebe euch dann eine Glasse beim Hofleiterli. Ich kaufe euch die, kommt mit. Dann ist das ein Versprechen, eine Verheißung. Jetzt kann es aber passieren, das ist jetzt nicht von ungefähr, was ich jetzt erzähle, dass meine Kinder unterwegs einfach mühsam tun, nicht vorwärts machen. Und ich denke, also so habe ich keine Lust mehr, mein Portemonnaie zu öffnen. Also die Lust ist mir gerade vergangen, mit euch jetzt noch ein Glas zu essen. Nur hypothetisch. Es kann ja so bei uns Menschen so plötzlich denken, aber... Und dann sagen wir, nein, ich gebe euch kein Glas mehr, jetzt seid ihr verspielt. Dann ist eigentlich meine Verheißung zu einem Gesetz geworden, das sie durch Leistung erfüllen musste. Nur wenn sie anständig tun, bekommen sie dann auch, was ich ihnen versprochen habe. Eine Verheißung, ich mache hier noch so den Vergleich so, Verheißung und Gesetz, einer Verheißung brauche ich nur zu glauben. Aber einem Gesetz muss ich gehorchen. Mach noch ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Angenommen, du hast einen unglaublich reichen Onkel in Kanada. Du hast den noch nie gesehen, aber du weißt, es gibt ihn. Und er schreibt dir aus dem Nichts ein Mail. Hey, ich möchte mein Vermögen verteilen, ich habe an dich gedacht, 10 Millionen. Ich komme nächsten Monat in die Schweiz. Wo können wir uns treffen? Wann? Das ist dein Versprechen. Angenommen, der gleiche Onkel schreibt dir, du, mein Leben geht langsam zu Ende, komm doch rüber nach Kanada und pflege mich bis zu meinem Tod, dann bekommst du 10 Millionen. Zwei Fälle. Einmal Verheißung. Dieser Verheißung brauche ich nur zu glauben. Und ich werde das Geld bekommen, vorausgesetzt, ich glaube ihm und halte ihn nicht für einen Spinner oder das Mail für ein Spam. Und lösche es und denke, naja, wenn ich es aber glaube, dieser Verheißung, bekomme ich das Geld. Im zweiten Fall, keine Pflege, keine Kohle. Es hängt von meinem Gehorsam ab. Einem Versprechen brauche ich also nur zu glauben, um mein Geschenk zu bekommen. Einem Gesetz muss ich gehorchen, um meinen Lohn zu bekommen. Vielleicht sogar Strafe, wenn ich es nicht tue. Das ist der Unterschied. Und das ist das, was Paulus hier betont. Er sagt, schaut, es gibt eine Verheißung, die gilt. Es geht nicht ums Gesetz, was wir tun. Gott hat verheißen, es gilt. Das Gesetz kann nicht retten. Aber schon gar nicht hebt es die Gnade Gottes auf. Das war jetzt noch ein bisschen theoretisch für uns. Ich versuche es noch ein bisschen zu vertiefen jetzt. Was macht das mit mir? Ob ich aufs Gesetz baue in meinem Leben oder auf die Gnade, macht einen riesigen Unterschied in meinem Leben. Wenn jemand aufs Gesetz baut, dann führt das oft dazu, dass man das Gesetz ein bisschen einfacher macht. Sagt, Neid, okay, nicht neidisch sein, betrifft mich nicht. Zumindest nach außen hin, schaffe ich. Vergeben, sollst vergeben. Ja, also ich vergebe ja schon allen, die ihren Fehler einsehen. Oder. Abschreiben in der Schule, ja, macht doch jeder. Also komm jetzt, kann doch nicht falsch sein vor Gott. Kein Sex außerhalb der Ehe. Hey, bisschen gut, wir leben im Jahr 2023. Macht doch jeder. Steuererklärung ein bisschen beschönigen. Komm, die brauchen doch das Geld nicht hier oben. Man versucht so, wie das Gesetz so herunterzuschrauben, dass es gerade noch für mich haltbar ist, dass ich wie über die Stange rüberspringen kann. Eine andere Möglichkeit, wie man mit dem Gesetz umgeht, wenn man aufs Gesetz baut, ist die Mischrechnung. Also alles schaffe ich ja schon nicht einzuhalten, aber ich gebe mir wenigstens Mühe. Mehr kann Gott doch nicht von mir verlangen. Und dann versucht man, möglichst viele guten Taten zu tun, damit die schlechten Taten ein bisschen übersteigen. Mischrechnung. Was ich gemerkt habe, aber wenn man aufs Gesetz baut, führt das in der Regel immer zu drei Dingen. Es führt zu Stolz oder Verzweiflung oder Unsicherheit im Leben oder alles miteinander. Zu Stolz, wenn ich es packe, ich bin so gut, ich schaffe das Gesetz einzuhalten. Warum kann der das nicht? Ich gebe mir ja auch Mühe. Streng mich ja auch an. Und man verachtet die anderen, die das irgendwie nicht so schaffen. Oder Verzweiflung, wenn man es selbst nicht packt. Ach, jetzt bin ich doch schon so lange gläubig. Und jetzt falle ich in diese Sünde. Nein, dass mir so etwas passiert ist. Man verzweifelt. Kann sich selbst wie nicht vergeben. Hat den Eindruck, Gott kann mir das jetzt auch nicht mehr vergeben. Verzweiflung. Oder Unsicherheit. Reicht's denn? Bin ich genügend gut unterwegs mit dem Gesetz? Mit dem, was Gott will? Reicht's? Das ist das Problem der Religiosität. Religionen. Reicht's? Oder reicht's nicht? Mir sagte mal jemand, in den letzten Monaten habe ich nicht so voll Bratsch für Jesus gelebt. So. Nicht so voll Feuer. Was wäre wohl passiert, wenn ich da gestorben wäre? Merkt ihr diese Unsicherheit? Wie fest muss ich denn für Jesus brennen, um noch gerettet zu sein? Bau aufs Gesetz. Das Gesetz kann nicht retten. Und schon gar nicht hebt es die Gnade Gottes auf. Aber wofür ist es dann? Was soll dann das Gesetz? Es ist hinzugekommen um der Sünden willen. Gott hat das Gesetz gegeben wegen den Sünden, die es ja schon vor dem Gesetz gab. Also ich meine, kein Der wusste doch sofort, dass das nicht in Ordnung war vor Gott, dass er seinen Bruder ermordet hat. Es war doch den Menschen vorher schon klar, dass es Dinge gibt, die Gott nicht gefallen. Aber mit dem Gesetz hat Gott wie mitgeteilt und das und es geht noch viel tiefer, als du gedacht hast. Paulus benutzt jetzt zwei Bilder, um zu erklären, wie das Gesetz im Leben eines Christen funktioniert. Das erste Bild ist das Bild vom Gefängniswärter. Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen. Zwei griechische Begriffe, die Bewachung durch Soldaten meinen. Das Gesetz ist wie ein Gefängniswärter. Es zeigt mir, wie ich gefangen bin in den Sünden. Wie ich es einfach nicht schaffe. Jetzt Neid. Vielleicht denkt ihr auch, mit Neid habe ich kein Problem. Je tiefer ich in die Bibel hineintauche, desto mehr merke ich, das ist nicht nur ein oberflächliches Problem. Das geht tief. Und warum kann ich mich denn nicht richtig freuen, wenn mein Arbeitskollege befördert wird? Warum kann ich mich nicht freuen, wenn meine beste Kollegin heiratet? Ich selbst bin noch nicht verheiratet. Warum kann ich mich nicht freuen, wenn andere Gemeinden größer werden? Vielleicht eher mein Problem. Nur ein Beispiel. Warum kann ich? Oder da merkt man plötzlich, Neid ist auch mein Problem. Oder Vergebung. Ja, kein Problem, ich kann allen vergeben. Und plötzlich merke ich, aber warum muss ich das auch ein Jahr später immer noch allen erwähnen, wie mich derjenige verletzt hat? 2 Jahre später. Vor 20 Jahren habe ich das erlebt und ich trage es immer noch mit mir um. Und ich merke, ich habe ja noch gar nicht vergeben. So zeigt mir das Gesetz, es betrifft auch mich, ich bin wie ein Gefangener in der Sünde. Das zweite Bild ist der Zuchtmeister. Damals hatten wohlhabende römische Bürger einen Sklaven, der die Kinder im Auftrag der Eltern erzogen hat. Einen Paidagogos. Luther übersetzt mit Zuchtmeister. Ja, sie hatten auch die Funktion, zu bestrafen, zu züchtigen. Das ist so. Und so hat das Gesetz wie die Funktion, uns die Strafe zu zeigen, die wir verdient hätten, wenn wir sündigen. In Römer 3, Vers 20 schreibt Paulus, denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Elenchtikus, so. Aufzeigen, aufdeckende Wirkung, Spiegel. Ich lese in der Bibel, machen wir mal einen Test, ganz ehrlich. Hast du schon mal gelogen? Hast du schon mal gestohlen? Hast du schon mal den Namen Gottes missbraucht? Oder sagt jeder Mensch, der ehrlich ist, ja, ja, ja. Hast du schon mal die Ehe gebrochen? Nein. Ich lese und lese, Jesus, aber wenn du schon nur in deinen Gedanken... Hast du schon mal gemordet? Nein, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Nein, 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 also so schlimm bin ich nicht. Lese Jesus, Bergpredigt, ist übrigens auch Gesetz. Wenn du schon nur mit deinem Bruder zürnst, hast du dieses Gebot, du sollst nicht morden, übertreten. Oder dann vor allem die letzte und wichtigste Frage, war dir Gott immer am wichtigsten in deinem Leben? Sollst keine anderen Götter neben mir haben, sagt Gott. Jemand sagte mal, es gibt Dinge, die sind im ersten Moment schon Sünde und es gibt Dinge, die sind zuerst ganz gut und können zur Sünde werden. Die mir plötzlich zu wichtig sind. Und ich merke, wenn ich das so lese, wow, ich bin ein Sünder. Das Gesetz zeigt mir, dass ich schuldig bin, gefangen in der Sünde, dass ich Strafe verdient habe. Das Gesetz zeigt mir, ich brauche Rettung. Ich schaffe es nicht selbst. Ich stehe wie mit leeren Händen vor Gott. Römer 3, 20 geht weiter, 21, 22. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Die Verheißung an Abraham war, durch deinen Nachkommen werden alle Menschen gesegnet sein. Dieser Nachkomme war Jesus Christus. Gott hat die Verheißung gehalten. Und Jesus Christus kam in diese Welt und zwar nicht als Vorbild. Er sagte nicht so, und jetzt zeige ich euch mal, wie ihr eigentlich leben müsstet. Es ist ganz einfach, schaut mal. Und jetzt macht es mir nach. Jesus kam auch nicht als Tippgeber eigentlich, wie man leben sollte. Nein, er kam als Gerechtigkeit für uns. Als Mensch, als Gott, der alle Gebote gehalten hat. Man kann Jesus kein einziger Übertritt des Gesetzes vorweisen. Und dann starb Jesus Christus am Kreuz. Und so hat Jesus Christus nicht nur ein perfektes Leben gelebt, sondern auch die Strafe getragen dafür, dass wir nicht das perfekte Leben leben. Und jetzt sagt uns dieser Vers hier, nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Die Gerechtigkeit, die mir von Jesus geschenkt wird. So dass, wenn Gott mich jetzt anschaut, er die Gerechtigkeit von Jesus sieht. Wir brauchen das Gesetz, um zu erkennen, dass wir Christus brauchen. Ich komme so langsam zum Schluss. Und ich möchte euch ein längeres Zitat vorlesen. Es ist wirklich sehr lange. Es ist von John Stott im Kommentar zu diesem Bibeltext. Und so wie er es auf den Punkt bringt, könnte ich es nicht formulieren. Darum lese ich es vor. Nachdem Gott Abraham die Verheißung gegeben hatte, gab er Mose das Gesetz. Warum? weil er die Dinge erst noch schlimmer machen musste, bevor er sie besser machen konnte. Das Gesetz deckte die Sünde auf, machte sie attraktiv und verurteilte sie. Der Zweck des Gesetzes war es, den Deckel unserer Wohlanständigkeit von uns wegzunehmen und aufzudecken, was darunter liegt. Ein sündiges, rebellisches, schuldiges, unter Gottes Gericht liegendes Herz, das sich unmöglich selbst erlösen kann. Diesen von Gott gegebenen Auftrag muss das Gesetz auch heute noch erfüllen. Einer der größten Fehler der heutigen Kirche ist das Kleinreden von Sünde und Gericht. Wir dürfen niemals das Gesetz umgehen und direkt zum Evangelium kommen. Wer dies tut, verneint den Plan Gottes in der biblischen Geschichte. Es hat noch kein Mensch das Evangelium schätzen gelernt, dem nicht zuvor das Gesetz die Augen für sich selbst geöffnet hat. Wir sehen die Sterne erst vor der Pechschwärze des Nachthimmels. Und erst vor dem schwarzen Hintergrund von Sünde und Gericht kann das Evangelium aufstrahlen. Das Gesetz zeigt mir, in mir selbst bin ich unglaublich sündig. Viel sündiger, als ich im ersten Moment gedacht habe. Ich kann vor Gott unmöglich bestehen. Das Gesetz führt mich zur Sündenerkenntnis. Klar, der Heilige Geist durchs Gesetz führt mich zur Sündenerkenntnis. Und das bringt mich hoffentlich zum Sündenbekenntnis. Und dass ich Jesus Christus im Glauben als Herrn annehme, dass ich ihm meine Schuld bekenne, all meine Sünden, und sage, und Jesus, ich nehme dich an und ich will deine Gerechtigkeit jetzt. Hatte einen Dozent, der hat immer wieder gesagt, wer die Sünde klein redet, redet auch die Gnade Gottes klein. Wir sagen, na, Sünde ist doch nicht so schlimm, komm jetzt, das Fifi la Grazie. Dann machen wir auch die Gnade Gottes ganz klein. Nein, Sünde ist abgrundtief schlimm. Wir haben den Tod verdient und nicht einfach nur einen kleinen Tod, nein, den ewigen Tod. Aber die Gnade in Christus Jesus, ich bin so geliebt, mir ist vergeben, jede Sünde. So sehr liebt mich Gott. Darum ist jetzt wichtig, zum Schluss noch, dass wir nicht beim Zuchtmeister stehen bleiben. Paulus sagt, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Ja, das Gesetz hat die Funktion im Christen, seine Sünden aufzudecken. Aber hey, ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Oh, ich freue mich, in 2 Wochen schauen wir dann das an, ab Vers 26. Wenn wir, was wir verstanden haben, als Gottes Kinder leben, dann verändert das unsere Situation radikal. Stolz. Ich muss nicht mehr stolz sein, weil ich verstanden habe, ich bin ja gar nicht besser als der andere. Ich sage immer wieder, ich bin zu jeder Sünde fähig, unter bestimmten Umständen. Ich kann mich nicht erheben über den anderen und ich behaupte, jeder, der sich über einen anderen erhebt, steht auf dem Boden des Gesetzes, nicht auf dem Boden der Gnade. Oder Verzweiflung, vielleicht ist jemand heute hier, der verzweifelt an seiner Sünde. Denkt, meine Schuld ist so groß. Matthias, wenn du wüsstest, ich bin nicht so wie die anderen Frommen, die da sitzen. Ich habe wirklich viel Schuld in meinem Leben auf mich geladen. Ich möchte dir die Frage stellen, glaubst du wirklich, dass Gott zu klein ist, um deine große Schuld zu vergeben? Oder anders gefragt, hältst du deine Schuld wirklich für zu groß, dass Gott zu wenig stark ist, sie zu tragen? Und so merke ich, Gott vergibt mir wirklich alles. Ich muss mich selbst nicht mehr anklagen. Vielleicht noch ein seelsorgerlicher Rat, du hier bist und denkst, ja, aber ich kann mir wie selbst nicht vergeben. Manchmal braucht es auch einen Bruder oder eine Schwester, die mir das Wort zuspricht, das mir wirklich gut tut. Manchmal brauchen auch wir freikirchlichen Christen so etwas wie Beichte und der Zuspruch durch den Bruder oder die Schwester, dir ist vergeben. Und die Unsicherheit, ich darf wissen, Gott hat mich angenommen. Ich bin gerettet, nicht weil ich gut lebe, nicht weil ich nicht sündige, sondern weil Jesus Christus nicht gesündigt hat und gut gelebt hat. Das ist meine Gewissheit. Meine Rettung liegt nicht an mir, sie liegt in Christus. Und das verändert meine Situation radikal. Noch ein Teaser für die kommenden Predigten. Wenn wir das verstanden haben, dann will ich so leben, wie es Gott gefällt. Dann will ich meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Dann will ich Gott lieben von ganzem Herzen. Ja, dann will ich auf den Spaziergang gehen. Ich bete zum Schluss. Jesus, ich finde diesen Brief, Galaterbrief, zum einen schwierig auch zu verstehen, zum anderen aber auch unglaublich genial. Danke für diese Klarheit, dass es nicht an uns liegt. Dass es alleine in dir, Jesus Christus, liegt. Und ich muss bekennen, auch in meinem Leben ist der Stolz, ist Verzweiflung und Unsicherheit nicht total verschwunden. Ich kenne das immer noch ab und zu. Jesus, so wollen wir uns immer wieder ganz deinem Evangelium aussetzen. Zu dir kommen, uns vor dir beugen und sagen, Jesus, wir brauchen dich auch heute noch. Jeden Tag. Hilf uns, dein Evangelium immer besser zu verstehen, damit wir zu deiner Ehre von Herzen leben können. Amen.